Ja, dann lass uns direkt loslegen, würde ich sagen. Hallo Laura, hallo Paulina.
Hi.
Hallo.
Hey, dumme Frage an euch. War es der Gärtner?
Nein, es ist immer der Ehemann.
Okay, und damit herzlich willkommen zu Dieb und Dumm. Wir haben heute Laura und Paulina zu Gast von Mordlos. Ich muss aber eigentlich direkt an Pesch abgeben, weil das ist jetzt nicht despektierlich von mir gemeint, aber True Crime ist tatsächlich absolut nicht mein Genre. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mich heute von irgendwas anderem überzeugen könnt.
Ja, aber, bis später, Phil.
Ja. Ich bin da mal raus, ne?
Viel Spaß. Ja, ich darf euch mal kurz vorstellen. Also hallo. Erstmal, ich freue mich mega. Hi. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles besprechen. Für die, die euch nicht kennen, ihr habt einen True Crime Podcast, der heißt Mordlust. Mega bekannt. Ihr seid auch ziemlich weit oben. Wir haben gerade kurz drüber gesprochen. Ihr seid, ich glaube, so Top 5 oder so gewesen oder irgendwo in dem Bereich. True Crime Nummer 1 oder 2 oder so. Also auch an der Spitze auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall sehr bekannt. So. Ihr habt sogar eine Tour geplant ab November, da will ich nachher drüber sprechen. Und da wir ja immer auch irgendwie von Preisen sprechen, ich habe leider nicht viel rausgekriegt darüber, aber ihr seid auf jeden Fall im Voting für den deutschen Podcastpreis, Publikumspreis. Ja. Das auf jeden Fall mal, und ich glaube, der ist auch abgelaufen, weil ich wollte voten für euch und gegen Baywatch Berlin. Und ich glaube, die.
Ich dachte ja, jetzt gegen ja jetzt Pocher, sagen. Aber ja, du entscheidest es gegen drin. Baywatch.
Ja, für euch praktisch so. Das habe ich preismäßig von euch erfahren. Und was kann man noch über euch sagen? Also habt ihr einen Preis noch irgendwie gewonnen, den ich jetzt hier einfach noch mit erwähnen kann?
Leider noch nicht. Wir setzen ja jetzt alles auf den Podcast-Preis.
Okay, dann helfen wir euch jetzt mit dieser Folge auch. Nee, ich glaube, ist schon abgeschlossen.
Schon abgelaufen.
Ne? Ja, aber meine Stimme hätte gekriegt. Ja, habt ihr Lust an Morden eigentlich so?
Nee, wir haben Lust, darüber zu erzählen.
Mhm. Also es ist auf jeden Fall das, was mich auch extrem interessiert und worüber ich heute auf jeden Fall auch gerne sprechen würde, wie überhaupt, was eigentlich die Faszination an dem Genre ist. Also ich finde allein schon den Namen Mordlust, dachte ich mir so, es ist einfach schon ein krasses Wort. Ich weiß auch gar nicht, ob es das in anderen Sprachen gibt oder ob das so ein deutsches Wort ist wie Blitzkrieg oder so.
Für Leute, die nicht so richtig in diesem True Crime Game sind, hört sich das Wort vielleicht auch erstmal ziemlich anstößig vielleicht an, ne? Aber das ist ein Mordmerkmal, steht also im Strafgesetzbuch, und das entscheidet halt eben, wenn du jetzt jemanden getötet hast und du hast ein Mordmerkmal erfüllt, dann wirst du des Mordes verurteilt und nicht des Totschlags. Also musst länger in Haft. Und Mordlust ist so ein Merkmal. Also wenn du Lust auf Morden hast und jemanden tötest aus Mordlust, wirklich also aus diesem Motiv, dann bist du, dann wirst du des Mordes verurteilt.
Und wer legt das fest? Ein Gericht oder ein Psychologe, oder?
Nee, das macht immer das Gericht. Das entscheidet, ob die Merkmale erfüllt sind oder nicht.
Also, weil Mord ist ja, heißt ja geplant. Totschlag wäre zum Beispiel, oder?
Nee.
Mord ist nicht immer geplant?
Nee. Also, okay. In Deutschland ist das so, Totschlag und Mord setzen, Vorsatz voraus.
Achso, ich dachte, du hast gerade Fussel gesucht, dein Hund.
Ich habe auf den Boden geguckt, um zu überlegen, weil da stehen meine Notizen. Mhm. Nein, natürlich nicht. Vorsatz ist auch bei Totschlag gegeben, zumindest bedingter Vorsatz. Und dann gibt es eben noch die Mordmerkmale. Und das hat nicht wirklich was mit geplant oder nicht geplant zu tun. Das ist in anderen Ländern noch so, aber in Deutschland nicht.
Und ich meine, wir hätten den Podcast jetzt auch anders nennen können, nach einem anderen Mordmerkmal. Es gibt zum Beispiel noch niedrige Beweggründe.
Das ist ein geiler Podcast-Name.
Das hätte sich dann einfach nicht so cool angehört.
Und der Publikumspreis in Podcast geht an fahrlässige Körperverletzung.
Also ich finde das Wort aber auch sau spannend, weil es halt so der exakte Gegenteil eigentlich ist. Es ist ja so Love und War quasi.
Love, Hate.
In einem Wort. Und das ist schon irgendwie, aber ich dachte mir auch gerade, wo du das erklärt hast, Laura, gibt's sowas? Gibt's wirklich Leute, die einfach Bock haben auf Morden?
Mhm. Ja.
Ja, also zum Beispiel der Herne-Killer, falls ihr das was sagt. Laura, der wird doch auch wegen Mordes aus Mordlust, ne?
Genau.
Genau, also es sind einfach, meistens ist das dann auch die einzige Motivlage, einfach diese Lust zum Töten, dieser Drang, ein Menschenleben auszulöschen.
Das und gibt's. Das...
Boah!
Scheiße, das kommt aber nicht so häufig. Das kommt nicht so häufig vor. Und genau, Paulina und ich haben da auch mal eine Folge zugemacht. Und da hat jeder von uns halt eben einen Fall vorgestellt, wo dieses Motiv im Gericht festgestellt wurde. Und ja, oft ist es dann eben so, dass das auch nur, sag ich jetzt mal, rauskommt oder so, weil die dann auch, oder oft, weil zum Beispiel der Täter oder die Täterin in den Vernehmungen erklärt oder mit dem Gutachter oder der Gutachterin spricht und sagt, ich wollte einfach sehen, wie das ist, jemanden umzubringen. Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt und ja, wollte das irgendwie unbedingt erleben oder so. Und das ist dann oft ein Indiz dafür, dass das aus Mordlust passiert ist.
Oft ist doch auch so, dass, weil ich bin ein riesen True-Crime-Fan, das wissen alle hier, und es ist ja oft so, dass in der Kindheit dann schon, also wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, dass oft so Mörder auch in der Kindheit schon irgendwie Kinder gequält haben oder das ist immer so ein Aspekt, der immer so mit reinfließt.
Tiere vor allem. Tiere, also meistens sind ja eher Tiere, weil die sich ja noch viel weniger wehren können als andere Kinder, die vielleicht gleich alt sind oder so. Es fängt, also gerade bei Menschen, die aus Mordlust töten, ist es tatsächlich so, bei den Fällen, die wir kennen, dass da oft vorher mal ein Igel auf dem Grill gelandet ist oder ähnliche Dinge.
Oder Ameisen
oder
in Schachteln, kennt ihr das? Phil, hast du noch gemacht, oder?
Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen, ich dachte mir so,
in so Streichholzschachteln, kennt ihr das?
Ich dachte mir, oh shit, hoffentlich erzählt Pesch das nicht, aber ich habe auch so Tiere, Ameisen mit einer Lupe verbrannt und so Gedöns. Ich dachte, das ist ganz normal. Ich dachte, das macht jeder.
Nee, ich glaube, normal ist, weißt du, das habe ich gemacht, einfach die Ameisen in so ein Marmeladenglas und dann so ein kleines Loch reingepiekst, damit die noch Luft kriegen, aber dann war das dann nach einem Tag, war das so richtig diesig von innen. Und alle waren tot. Das war bei mir so. Oder Kaulquappen. Und
ihr seid dann, ja. Was? Oder Kaulquappen?
wait, what? DJ Squirt. Was hast du mit Kaulquappen gemacht, Laura?
Nee, das war. Ja, wenn wir irgendwo waren, wo Kaulquappen waren, haben wir die mitgenommen. Aber natürlich auch im Wasser. Aber dann wurden die ja irgendwann. Ist da ja was gewachsen und so. Und dann war man so, oh Gott, was mache ich
Frösche
jetzt damit?
Frösche nennt sich das.
Ja, aber erstmal, ja, Frösche, aber erstmal sehen die, das ist so ein Mittelding zwischen Kaulquappe und Frosch, ne? Ja. Und da hat man als Kind dann so, oh, was mache ich jetzt damit? Und dann, ach, egal. Ich lass wieder über.
Nein, das möchte ich jetzt wissen, mit was für einer Psychopathin ich hier jeden Tag zusammenarbeiten muss. Sag, was du damit gemacht hast.
Okay, ja, ich habe dann diesen Behälter, wo die drin waren, in Gulli geschüttet. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass. Also,
die Frage ist, ob du Mordlust hattest dabei.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob du vorher.
Ob du dachtest, die schwimmen dann halt in den tollen Fluss oder so.
Das habe ich gedacht. Glaube, das habe ich auf jeden Fall gedacht, Phil. Genau da.
Ja.
Also, ich habe gerade überlegt, ob du
Scheiße,
sehr
ich wollte halt wissen,
bist,
ob die Ameisen brennen. Das war.
Oder,
glaube ich,
oder sehr schlampig arbeitest oder so. So, das war gerade meine Gedanken irgendwie.
Und brennen Ameisen?
Ja.
Die verdampfen so, oder?
Ja, die haben gebrannt. Aber es hat bei mir dann nach der, also ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich pubertiert bin, weil es ging weg. Also, aber davor, ich fand es einfach auch so ein bisschen interessant. Aber das ist, glaube ich,
das steckt wahrscheinlich so ein bisschen mit.
Reden wir nicht mehr drüber. Also bis auf Laura und ich hat hier keiner Tiere gequält früher.
Ich habe immer
schlimme Serienmörder
aus dem Pool gerettet, aber die haben mich dann immer gestochen und dann war meine Hand irgendwann ganz dick. Das war auch nicht schön.
Also
ich musste auf jeden Fall an Dexter direkt denken. Das ist, glaube ich, das Einzige. Das ist aber nicht True Crime, ist ja. Was
Fiktion,
ist das denn?
Ja.
Das
ist Fiktion.
Fiction Crime. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich irgendwie mochte. Aber auch das hat so Spuren bei mir hinterlassen, dass ich irgendwie, also mir ist es einfach zu gruselig. Ich finde es auch krass, weil voll viele hören euch ja zum Einschlafen auch.
Ja, ich sag auch, Phil muss jetzt raus. Phil, du bist jetzt ruhig. Schweige
lieber die Ohren zuhalten.
Lass mal die True Crime Leute unter
kannst
sich.
Kannst du dann nicht schlafen, wenn du sowas hörst? Hast du dann
nee.
Angst?
Ja, ja, das geht auch. Also ich träume dann auch von sowas.
Echt?
Also aber ihr redet ja nicht gerne über Träume, ich schon.
Wie sich so jeder einfach nur die letzte Folge angehört hat, um ein bisschen genau. was zu wissen. Und es jetzt auch so extra droppt. So. Ja, ich habe auch eure letzte Folge gehört.
Mit Einbau. Das ist ja.
Laura hat nämlich eben stimmt. im Vorgespräch auch schon gesagt.
Ja, ja, genau. Ich dachte mir dasselbe, aber ich habe tatsächlich nicht eure letzte gehört. Ich bin da gewappnet. Sag mal, wie ist eigentlich euer Background? Wie seid ihr dazu gekommen? Ihr seid ja journalistisch irgendwie unterwegs gewesen, aber woher kennt ihr euch und wie seid ihr zu diesem Thema gekommen? Und habt ihr gemerkt, ey, boah, killen, geil, lass machen.
Also wir haben beide beim Frühstücksfernsehen gearbeitet und Laura hat da ihr Volo gemacht. Damit war ich durch. Und
als was, Redaktion dann, oder als Redakteurin?
Ja, als Redakteurin und Reporterin. Mhm. Genau. Und dann hat Laura irgendwann mitbekommen, dass ich bei ihr in der Nähe wohne und ein Auto habe und damit immer zur Arbeit fahre. Und dann hat sie sich gedacht, cool, da setze ich mich jetzt jeden Morgen mit rein. Und ich dachte, scheiße. Und dann
klassische Stalker-Moves, oder?
Stalker-Moves.
Ich habe mich hinten reingesetzt, genau. Ja.
Immer an der Ampel.
Hallo, Paulina. Ja. Okay, das heißt, ihr kanntet ja. euch vom Frühstücksfernsehen.
Da kennen genau. wir uns von der Arbeit her.
Und,
ja.
und wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
Ja, ich mache mal jetzt die Kurzfassung, obwohl, ja, so richtig kurz ist sie wahrscheinlich auch nicht. Aber irgendwie 2016 oder so habe ich von einer Freundin mal einen True Crime Podcast empfohlen bekommen aus den USA, einen investigativen Podcast, also Serial heißt der. Und genau, den fand ich mega geil. Und dann ist Paulina irgendwie in Urlaub und da habe ich ihr den empfohlen und dann fand sie es auch geil, ne?
Ja, und dann habe ich da eine Anwältin kennengelernt aus Amerika und die hat mir noch andere True Crime Podcasts erzählt. Und da war einer dabei, wo zwei Frauen über Kriminalfälle sprechen. Und dann dachten wir uns, ach, das ist ja viel einfacher umzusetzen, als jetzt so einen investigativen Podcast zu machen. Und das gab's halt hier so noch nicht. Und dann haben wir das einfach gemacht.
Ja.
Aber einen investigativen hier gibt's jetzt schon, aber das so damals nicht, ne?
Mittlerweile kommt da immer mehr so aus dem Boden geschossen. Also so gut, wie die das in Amerika, also in was Amerika drauf haben, ist das in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so richtig. Leider. Mhm. Also da gibt es noch auf jeden Fall Bedarf.
Mhm. Und also habt ihr innerlich, oder anders gefragt, seid ihr so Aktenzeichen XY-Guckerinnen schon immer?
Ich ja, Paulina nicht.
Ah, okay.
Nee, ich dachte auch, der Mann heißt Rudi Kerne.
Echt? Ich hab für alle, die es nicht wissen, also das ist der Host sozusagen von Aktenzeichen. Und ich habe aber auch schon gehört, so Polizeikommissar, die so, ja, Herr Czerny, da kriege ich immer mal. Das ist jetzt aber sehr insiderig. Okay, Aktenzeichen.
Nee, gar nicht.
Ja, der heißt Czerny mit C und deswegen.
Was ist Aktenzeichen? Nix so. Nein, Spaß.
Phil auch ja, noch.
Aber schon gehört.
Aber also Aktenzeichen, Laura, du hast es geguckt. Seid ihr eigentlich eher so. Oder vielleicht hat ja Paulina was mit X-Faktor, das Unfassbare.
Ja, das habe ich natürlich sehr gern geguckt. Da habe ich aber mindestens genauso viel Angst gehabt wie der Phil abends danach. Und deswegen konnte ich das dann immer nicht mehr so gerne gucken.
Ja, in dem
ja,
Alter.
Ja, es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ne, Paulina, oder? Dieses, also True Crime und dann dieses, ja, wie nennt sie das, übernatürlich oder so. Ja. Ich finde, da ist nochmal ein krasser Unterschied, zumindest bei uns, ob man davon sich so ein bisschen gruseln lässt oder nicht.
Das heißt, ja. ihr seid auch, Mystery ist gruselig und True Crime nicht, oder?
Also Menschen finde ich nicht so gruselig wie Geister.
Mhm. Ja.
Krass, voll interessant. Ja,
weil
so zwei
weil
Lager.
Menschen kann man töten.
Ja, richtig.
Ja.
Und die sieht man auch immer.
Ja, aber ich find ihr denn nicht, X-Faktor ist voller Beschiss am Menschen eigentlich. Also weil guck mal... Fünf Sachen werden vorgestellt und man glaubt ja in der Zwischenzeit, ist man ja so in der Schwebe. Man denkt, ey, ist das jetzt wahr oder nicht? Und dein Hirn verarbeitet es ja erstmal als wahr. Und dann halten die dich da eine Stunde lang hin und am Ende sagen die, ist übrigens gelogen. Und dann so, oh, fuck, Alter, das klang so krass. Das ist eigentlich voll irgendwie.
Ja, und bis heute sind alle gruseligen Geschichten, die ich noch im Kopf habe, sind wahr. Ich weiß das ja jetzt nicht mehr, ob die gelogen waren oder nicht. Ich weiß ja nur noch, wie das Gesicht aussah, als das aus dem Ofen rauskam.
Ja, oder das im Spiegel, das Gesicht.
Oh, aber, ja, auch ne?
Aber man muss ja auch dazu sagen, ich glaube auch die, wo, also war das nicht so, da wo dann stand, war, ich weiß nicht, ob da eigentlich so ein kleiner Disclaimer immer dabei war, aber das war doch irgendwie so, ja, eine Frau in Texas hat 1923 mal von so etwas erzählt.
Ja, genau, sagt Oma Gertrud am Kiosk.
Genau.
Stand am Fenster, also so. Hinter der Gardine. Aber meint ihr jetzt bei den echten Fällen oder die dann nicht, also schon bei den echten stand dann?
Bei den echten, ich glaube nicht, dass das wirklich fundiert alles
ja,
so
das
passiert.
Ist Entertainment. Die haben da einfach, klar, die haben das ausgeschmückt und dann war das nicht irgendwie ein 18-Jähriger, sondern eine 6-Jährige oder so. Ja, also. Aber ihr habt sowas Ähnliches auch schon gemacht, ne? Ihr zwei Füchse. Ihr habt das nämlich auf on stage. Ich habe hardcore recherchiert und das erste auf YouTube angeklickt. Genau, genau.
Ja, das war.
Da habt ihr dasselbe Spiel praktisch gemacht. Da habt ihr dem Publikum Geschichten aufgetischt.
Ja, wir wurden drum gebeten und wir haben uns dem gefügt.
Ja.
Aber ganz kurz, Phil, also du hast keine Angst vor Geister, oder was? Aber vor Menschen.
Ich habe keine Angst vor Geistern, nee. Nee. Aber vor Menschen. Ja, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, weil es hat bei mir so geswitcht. Also ich hatte auch eine Geister-Schissphase. Ich finde, das ist diese Phase, wo du abends ins Bad gehst und Schiss hast, dass im Spiegel noch jemand ist. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, ob ihr diese vier kennt, aber die ist bei mir einfach weg, weil da ist halt nie jemand. Also ich habe genug, glaube ich, Erfahrungen in meinem Kopf gespeichert, ohne so einen Mensch im Spiegel. Aber diese True-Crime-Scheiße, das passiert ja alles wirklich. Das ist ja alles wirklich wahr. Und ich hatte letztens sogar mal, da habe ich richtig Paranoia bekommen. Da war ich in Thailand, Thailand-Urlaub, auf einer Insel, die heißt Koh Tao. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Mhm. Aber die ist auch so als die Mordinsel bekannt oder so, weil da immer mal wieder so ein Tourist verschwindet. Und dann hat, und ich war mit einem Kumpel dort. Wir haben aber von vornherein gesagt, wir fahren zusammen nach Thailand. Und trennen uns aber dann, weil wir auch so ein bisschen allein traveln wollen. Und dann war ich allein halt auf dieser Insel. Mein Kumpel war aber auch auf der Insel. Und an einem Tag hat mir jemand in einem Hostel halt erzählt, so did you ever hear of the Koh Tao Mafia? Und dann war schon so ein bisschen, ich fand es schon irgendwie spooky. Und dann habe ich all diese Artikel gelesen. Und in der Nacht schreibt mir mein Kumpel, yo, ich chill hier gerade mit dem Mafia-Boss der Insel und hab den gerade im Billard besiegt. Also der redet so, das wisst ihr nicht, aber auf jeden Fall lese ich das und ich habe richtig Schiss bekommen und habe mir dann irgendwie so eine Story zusammengereimt, weil dann war ich da auch in dem Hotel und dann hat irgendwie so die vom Hotel, also in dem Hostel, die hat dann mich noch angesprochen auf meine Videos und meinte, du machst ja so Videos, aber war eine Thailänderin und ich dachte, woher weiß die das? Und dann dachte ich wirklich so, keine Ahnung, weiß die Mafia jetzt, dass ich hier bin oder so? Und also im Nachhinein, das war voll Paranoia alles, aber...
Digga, da kam doch noch
dieses mit deinem Namen. Ich weiß nicht, ich hab vor sowas einfach Schiss. Ich hab Schiss vor echten Verbrechen, weil die halt einfach passieren.
Erzähl doch mal das mit deinem Namen, Phil, und diesem anderen Wort. Das ist jetzt voll ausgelassen. Das war ja richtig gruselig.
Ja, das ist, weil ich nicht mal weiß, ob es wirklich passiert ist. Aber ich bin dann runter von der Insel, weil ich so Schiss hatte, in ein anderes Hostel. Und da waren nur so Europäer und ein Thailänder, wo so Zähne gefehlt haben und so. Und ich dachte dann, das ist vielleicht jetzt ein Serienkiller von der Mafia, die mir auf die Fersen geschickt haben. Und dann dachte ich, die beste Strategie ist jetzt, wenn ich mich dem als erstes vorstelle. Und dann meinte ich halt so, hey, my name is Phil. Und er schaut mich an und sagt, my name is Kill. Funny, kill, Phil, kill, Phil.
Und du hast ganz herzlich gelacht.
Nein, in dem Moment nicht. Ich hatte mega Schiss. Ich dachte so, oh, fuck.
Mein Name ist Kill.
Phil,
kill, auf zu lachen.
Phil, schon geil, aber eigentlich voll lustig eigentlich.
Ja, es ist super lustig, aber auch so.
Nee,
ich weiß
aber
nicht,
wenn du also schon in, ja, wenn du schon so Paranoia hast, dann kannst du dir das als Zeichen ja wirklich einbilden.
Das frage ich mich auch, ob, weil ich war ja alleine und ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, dass euch alleine manchmal Dinge passieren, wo ihr danach dann so denkt, das kann eigentlich, das macht doch, das kann nicht passiert sein. Nee, ne?
Nicht so auch häufig nicht bei mir.
Ich bin der größte Weirdo in diesem Podcast überhaupt. Ich bin der Insektenkillende, der Dinge sieht, die noch nicht, die nicht passieren. Ja. Ja,
und
vielleicht
davon
ist
hast
es
aber auch geschafft, da lebend rauszukommen, weil ich kann mir vorstellen, wenn ein Mafia-Boss beim Billard verliert, vielleicht möchte er dafür dann eine Niere haben oder so.
Ey, absolut. Also ich meinte auch, Henrik besiegt keinen Mafia-Boss im Billard. Das ist eine dumme Idee. Und der ist aber so ein Typ, der macht immer ganz viel komische Sachen und überlebt die immer irgendwie. Also der kommt aus allem unbeschadet raus und der ist auch von der Insel. Der meinte dann, der Mafia-Boss wollte ihn dann irgendwann nochmal treffen und dann ist es ihm auch zu spooky geworden. Ja.
Ja, diese Geschichte erinnert mich so ein bisschen an also dieses Verschwinden und so. Da wollte ich euch mal fragen, die, also was, welche Fälle haben euch mal so richtig krass so berührt? Also vielleicht nochmal kurz zu, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Bei euch ist es so ein Podcast, ihr bereitet beide was vor, einen Fall, und ihr habt so ein Oberthema und ihr wisst nicht, was die andere praktisch vorträgt. Und stellt euch jeweils dann einen Fall vor und dann analysiert ihr den, besprecht ihr den und so weiter. Welcher Fall hat euch so richtig krass irgendwie mitgenommen? Also wirklich. Also ich erzähle gleich mal, was mich so richtig krass mitgenommen hat von so Fällen. Komm, ich baller es gleich raus. Diese Nummer mit Lars Mittank kennt ihr bestimmt, oder?
Ja.
Habt ihr den schon mal besprochen bei euch? Ah,
ja.
Okay, krass, muss ich mir reinstellen.
Ich hab den gemacht.
Also ich finde den zum Beispiel so krass, der beschäftigt
mich
wirklich.
Könnt ihr kurz pitchen, damit ich weiß, worum es geht?
Ja. Komm, wir machen mal eine kurz kleine Folge Mordlust. Quick.
Möchtest du das machen, oder?
Nee, ihr gerne. Ich habe jetzt die Experten hier.
Ach so. Okay, also Lars Mittank, der kommt irgendwo aus dem Norden. Und der wollte mit seinen Freunden einen Männerurlaub machen am Goldstrand. Und da war der dann auch. Und es lief alles super. In Bulgarien am Goldstrand, genau. Und an einem Abend waren die halt Fußball gucken. Da war, glaube ich, gerade die WM. Und ja, und dann sind die nach dem Spiel, sind die anderen schon mal zu McDonald's, aber Lars wollte nicht mit. Und dann haben die sich danach erst morgens am Hotel wiedergesehen. Und da hatte Lars erzählt, dass er an dem Abend noch verprügelt wurde von irgendwelchen Fremden. Und dass sie ihm ganz doll, genau, und dass sie ihm ganz doll auf das Ohr gehauen haben und ihm sein Ohr jetzt so doll wehtut. Und eigentlich sollte es dann schon nächsten Tag wieder zurück nach Deutschland gehen, aber Lars wollte das dann erstmal abchecken, ne, mit dem Ohr, ob man damit überhaupt fliegen kann. Und dann ist er zum Krankenhaus gegangen und hat sich das abchecken lassen. Und dann hat der Arzt eigentlich gesagt, nicht fliegen, erstmal hier ein bisschen Antibiotikum nehmen und so weiter. Dann hat er zu seinen Freunden gesagt, ihr fliegt, ich bleib hier und warte das jetzt dann erstmal ab. Mhm. Und dann hat er ja natürlich kein Hotel mehr, ist dann mit dem Taxi erstmal zur Apotheke, um sich das Antibiotikum zu holen, und danach danach hat er den Taxifahrer gefragt, wo kann ich denn hier schlafen? Dann war er in irgendeinem Hotel und hat dann nachts auch so ein bisschen wie Phil jetzt so ein bisschen Paranoia bekommen oder auch wirklich etwas erlebt. Auf jeden Fall hat irgendwas in ihm gesagt, irgendwas stimmt hier nicht in diesem Hotel. Irgendwas ist komisch.
Er hat auch nicht Stimmen gehört und sowas auch, ne? Also man weiß bis heute nicht, was da eigentlich war.
Oh, ja, genau. Er hat auf jeden Fall dann mit seiner Mutter telefoniert und gesagt, hier stimmt was nicht. Ich glaube, die haben mir meine Kreditkarte kopiert und so. Ich gehe hier weg. Und dann ist er nachts aus dem Hotel raus und hat dann nochmal seine Mutter angerufen, dass ihn drei Männer verfolgen und so weiter. Und irgendwann kommt er dann morgens am Flughafen an. Und da geht er dann nochmal zum Flughafenarzt, um das abzuchecken, weil er jetzt doch schnell nach Hause möchte. Und dann ist das Letzte, was man von ihm sieht, eine Überwachungsaufnahme aus diesem Flughafen, wie er ohne seine Sachen einfach aus diesem Flughafen rausrennt. Also er rennt raus, und das ist das Letzte, was jemals von diesem jungen Mann gesehen wurde.
Genau, und da gibt es noch Interviews halt mit dem Arzt, der sagt, ja, der war bei mir und dann ist ein Security oder irgendein Personal, Flughafenpersonalmensch reingekommen zur Tür, er hat den gesehen und dann ist er weggerannt oder so. Also auch ganz mysteriös, und dann hat die Mutter, glaube ich, noch einen Privatdetektiv angesetzt, der dort in Bulgarien im Hotel war und bla bla, aber bis heute ist es das Letzte, wie einfach der wegrennt, zu Richtung Zaun oder so. Und das war's. Und bis heute nichts, gar nichts. Und mich nimmt es echt, ich weiß nicht warum, das, weil, also natürlich auch so Fälle wie Madeline oder auch jetzt mit Rebecca oder so, aber dieses Lars-Mittank-Ding ist so krass, ist so hängen geblieben. Welche Fälle haben euch so richtig krass mitgenommen?
Also es ist natürlich so, dass Vermisstenfälle, von denen man nicht weiß, was passiert ist, einen so lange beschäftigen, weil es einfach keine Lösung gibt und kein Aufatmen. Also du kommst nach der Fallerzählung aus dieser Anspannung gar nicht raus. Ne? Du wirst zurückgelassen mit Fragen. Mhm. Das heißt also, bei solchen Fällen sind wir natürlich auch emotional ziemlich stark eingebunden, wo wir Rotz und Wasser geheult haben, auch ist bei diesem, kennt ihr den Bottropper Apotheker, der die Krebsmedikamente gepanscht hat, damit er sich das Geld einstecken kann. Mm. Das ist so ein, wir hatten das in der Zivilcourage-Folge erzählt, weil ein Angestellter dieser Apotheke mitbekommen hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit der Abrechnung. Und dann hat er das alles nachgerechnet, ist dem nachgegangen und hat das dann angezeigt. Und das war für ihn natürlich ziemlich riskant, weil er das am Ende auch nicht hundertprozentig wusste. Und dann kam tatsächlich raus, dass dieser Apotheker die Chemotherapien gepanscht hat. Und da erzählt man so zwei Geschichten. Einmal diese Heldengeschichte von dem Mitarbeiter der Apotheke, der nachher übrigens joblos war und keinen Job bekommen hat, weil er in der Branche als verbrannt und Verräter galt, was ein Witz ist. Und die andere Geschichte waren irgendwie so 8 oder weiß ich nicht wie viele Onkomädels, die hatten immer zusammen Chemotherapie und die Chemo wurde bezogen von dieser Apotheke. Und am Ende waren es halt dann nur noch 4 oder 3. Und den konnte man, den Apotheker, tatsächlich auch nicht wegen Mordes verurteilen, weil man ja keine konkreten Geschädigten hatte. Also man wusste jetzt auch nicht, wer hat jetzt dann keine Chemotherapie bekommen oder so. Ne?
Das war nicht nachverfolgbar, oder was?
Also er hat, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, er hat auch nicht Totschlag bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es fahrlässige Tötung. Also er hat auf jeden Fall 14 Jahre oder so bekommen.
Okay, aber das ist in Deutschland schon viel, muss man sagen.
Das ist schon viel, aber du kannst natürlich nach 2/3 der Haftzeit dann auch wieder entlassen werden und so. Also es ist relativ unbefriedigend, natürlich, weil es auch so viele Opfer gibt und viele Angehörige gar nicht wissen, ob sie nicht eventuell, also die Person, die dann verstorben ist, ob sie Opfer war. Weil wenn das vor einem Jahr war und das ungefähr in diesem Zeitraum gefallen ist, man weiß halt auch nicht, wo die alle hingegangen sind, nicht so richtig zumindest.
Krass.
Ja. Und wir haben danach auch viele Nachrichten bekommen von Angehörigen, die gesagt haben, ach ja, das ist bei mir möglich, dass mein Vater oder so die Medikamente damals von der Apotheke bekommen hat. Aber man weiß es halt am Ende nicht. Ja. Also da haben wir wirklich richtig doll abgeflennt während der Folge.
Und da habt ihr auch mit Angehörigen, also habt ihr das proaktiv oder kam das dann kamen die Angehörigen auf euch zu?
Also oft ist es so, dass sie dann im Nachhinein auf uns zukommen. Mhm. Genau. Und da haben wir im Nachhinein dann auch nochmal mit dem Mann gesprochen, der das dann hat auffliegen lassen, alles.
Krass.
Bei mir, krass. Also mir gehen immer vor allen Dingen auch Fälle nah mit Kindern natürlich. Also da ist es manchmal richtig, richtig schlimm für mich. Ich weiß noch, da waren Paulina und ich dann in Bremen und ich war schon vorher da irgendwie und Paulina kam halt auch ins Airbnb und hat gesehen, wie auf dem Bett überall Zewa-Tücher verteilt waren.
Was hast du hier gemacht? Was soll das?
Und weil ich kam gar nicht klar auf diesen einen Fall, weil natürlich mit Kindern ist immer schlimm, aber wenn ich das dann aus einer konkreten Sicht eines Vaters zum Beispiel erzähle, wo ich weiß, der hat sein Leben lang nach dem Mörder seines Sohnes gesucht und dafür sein ganzes sein ganzes Ich vergessen und seine Familie vergessen und das macht mich so fertig irgendwie. Es tut mir dann so leid, dass ich dann bei der Recherche dann manchmal wirklich dann heulen muss. Was ja eigentlich auch total blöd ist. Und es ist auch so, dass Paulina und ich, wir können uns ja mittlerweile auch davon distanzieren, müssen wir ja auch, wenn wir jeden Tag damit zu tun haben. Aber trotzdem hat man da ja dann so Momente.
Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man nicht abstumpft. Also ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn das nochmal irgendwie was bewegt in uns.
Ja, hoffentlich. Aber es ist ja so, wie man es auch kennt von Ermittlern oder so. Ne? Also das kennt man von, also das, was ihr gerade so sagt, dieses, da gehen einem Sachen halt schon krass nah, aber wenn man da jetzt jedes Mal heulen würde, dann kommt man auch nicht voran irgendwie. Das ist krass. Ich frage mich bei so Menschen auch, also jetzt zum Beispiel bei Ermittlern oder so, aus welchem Antrieb heraus machen die das? Weil viele zum Beispiel, die irgendwie Polizisten werden oder so, haben ja am Anfang so ein idealistisches Bild von wegen, ich werde die Welt retten oder so. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ihr habt das ja jetzt nicht mit 16 angefangen, so, hey, ich will die Welt retten, sondern ihr seid da jetzt so reingeschlüpft und das sind Themen, die euch halt sehr interessieren. Aber gerade bei so, ich denke mir so, könnte ich Ermittler sein und dann da hingehen und dann siehst du da irgendwie Leichen und Mord und Totschlag als Job. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, dass irgendwie investigativ oder wirklich auch auf der Seite der Verbrechensbekämpfung oder so zu machen? Tönt es euch an so ein bisschen?
Also wir retten ja sowieso gar nicht. Ne? Mhm. Wir erzählen ja nur über die retten. Und das ist natürlich ganz was anderes, weil wir sitzen hier gemütlich in unserem Wohnzimmer. Mhm. Also investigativ, ja, für eine Recherche. Selber bei der Polizei möchte ich nicht arbeiten, weil was die da zu sehen bekommen, ist doch schon wirklich heavy, ne? Also wir haben zum Beispiel auch neulich mit jemandem gesprochen von der Polizeigewerkschaft, da ging es um Kinderpornografie und die ErmittlerInnen, die da sich das Material angucken, übrigens auf freiwilliger Basis, also da wird niemand zu gezwungen, einfach weil sie möchten, dass sie diese Ringe zerschlagen können, ne? Mhm.
Und die sind, glaube ich, auch nach einer Zeit ziemlich ausgebrannt. Das kennt man, glaube ich, auch so ähnlich, kenne ich das aus diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese YouTube-Reviewer. Da gab es auch mal eine Story. Ja. Also irgendjemand muss ja YouTube sauber halten praktisch. Das ist wie so eine Einheit, die praktisch, wenn irgendwas gemeldet wird und dann steht da keine wegen krasse Gewalt oder Kinderpornografie oder Pornografie, dann wird es denen geschickt und die gucken sich das dann aktiv an und die sind einfach nach ein paar Monaten verbrannt, weil die halt ständig nur krasses Zeug sehen. Das wird wahrscheinlich bei denen dann auch so ähnlich sein. Bei
diesen Sachen. Die werden psychologisch ja schon betreut, ne? Also ich glaube, da achtet die Polizei auch drauf.
Ja, ich würde sagen, also bevor ich Mordlust gemacht habe, hatte ich auch echt eher ein bisschen ein romantisches Bild von Ermittlern oder von, ja, was weiß ich, von der Kripo an sich. Und jetzt, ich würde das auf keinen Fall machen wollen. Also ich bin ja jetzt dann schon dran an dem Thema und die sind so nah da dran, an den Angehörigen auch. Mhm. Und es ist halt auch so, es ist halt nicht immer so wie bei uns, wir machen ja nicht so viele Cold Cases, aber es ist halt dann nicht immer so ein Happy End am Ende, sondern ganz oft dauert das ewig lang und man muss jeden einzelnen Stein umdrehen. Und es ist für mich so ein, ja, so eine Suche im Heuhaufen manchmal nach der Nadel, dass ich das fände ich, glaube ich, zu frustrierend.
Ja, und es kommt halt voll auf einen dann auch an. Also alles, was du dann machst, ist dann so wichtig. Also ich finde das auch das, weil, also wenn du das dann praktisch als Ermittler oder Ermittlerin nicht irgendwie was übersiehst, dann kann alles, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die alles so irgendwie bewegen. Oder eben nicht, wie zum Beispiel, war das bei der, es geht mir auch ein bisschen nah, weil das war aus unserer Gegend, die Burg Bögerl.
Maria Bögerl.
Genau, die, weil aus Heidenheim, Steinheim und ich komme ja eigentlich aus der Gegend. Bankers Frau, Ehefrau, die einfach da weg war, nachmittags aus dem Haus. Und dann haben die sie ja ewig nicht gefunden und dann lag die aber wohl irgendein Jäger, mal wieder irgendein Jäger mit seinem Hund, und die lag da schon seit 3 Wochen oder irgendwie so. Da gab es Hundertschaften, die das durchsucht haben und das hat einfach noch nicht gefunden oder vielleicht falsch angesetzt oder so. Und dann denkst du dir halt auch, da bist du halt, das ist sowieso schon für die Angehörigen so ein richtig scheiß Zeit. Und dann noch diese Unsicherheit, was ist eigentlich? Das ist so krass. So wie, ich glaube, habt ihr ja gerade auch gesagt, wenn die Angehörigen nicht wissen, diese Unwissenheit, so, was ist eigentlich mit meiner Tochter oder meinem Sohn oder so? Und das ist krass. Wisst ihr, was ich euch voll gern fragen wollte? Wir hatten gerade das Thema, 14 Jahre hat er bekommen, aber nach 2 Drillen kommt er raus. Wie findet ihr eigentlich das deutsche Rechtssystem, wenn ihr das so von eurer Seite so beobachtet? Weil in Amerika zum Beispiel killst du 3 Leute und kriegst 3-mal lebenslänglich, so 4000 Jahre manchmal, wenn du so ein paar Leute killst. Also einfach halt so utopische Zahlen, keine Ahnung, wie die auf sowas kommen. Aber Deutschland ist ja dafür bekannt, nicht so heftig zu sein. Oder wie seht ihr das?
Also ich finde es super. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, also super, ne? Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was lebenslang hier auch für Menschen bedeutet, ne? Das sind 22 Jahre mit Sicherungsverwahrung, hast du hier schon auch die Chance, Menschen wirklich ein Leben lang hinter Gittern zu lassen, wenn da eine schlechte Sozialprognose besteht. Ich finde das viel besser, als zu sagen, jemand hat jetzt einen Menschen getötet und wir sperren den jetzt für immer weg. Der hat keine Aussicht auf irgendetwas. Also warum soll er überhaupt an sich arbeiten? Und machen hier alle Gefängnisse voll und tun so, als ob diese Menschen einfach nicht mehr da wären. Also ich finde unser Justizsystem dahingehend auf jeden Fall viel, viel besser.
Als das amerikanische zum Beispiel?
Ja, also ich finde schon, also vor allem auch mit der Todesstrafe. Ja, also ich bin froh, dass ich in Europa lebe und hier dann auch in einem Land, was das schon lange nicht mehr anwendet. Das würde ich ganz furchtbar finden. Also auch für die schlimmsten TäterInnen wirklich. Das ist so unmenschlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann es ist ja nicht so, dass sie dann morgen, wenn sie die Todesstrafe bekommen, morgen, dass sie vollzogen wird, sondern die sitzen dann ewig teils im Todestrakt. Und also das ist wirklich Folter, ja. Und ich denke mir auch, jeder hat irgendwie eine zweite Chance verdient im Leben und deswegen sehe ich das halt eben auch genauso wie Paulina. Und zum Beispiel, wenn man jetzt wegen Totschlags oder so verurteilt wurde und wenn man sich dann, wenn man das wirklich bereut und sich gut, sag ich mir jetzt mal, benimmt und andere Sachen passen, die Prognose gut ist und so weiter, und dann kommt man ja auch schon, wie du sagst, manchmal nach 2 Dritteln der Strafe raus. Und das finde ich aber richtig und dass die Resozialisierung halt so groß geschrieben wird in Deutschland. Die funktioniert noch nicht immer überall und da kann man auch noch ganz viel machen. Aber an sich der Gedanke, den finde ich auch gut.
Ja, aber könnt ihr Menschen verstehen, die sagen, hey, die Person hat meinen Angehörigen oder meinem Angehörigen in dem Moment auch keine Chance gegeben und den, was ich absichtlich, also ich rede jetzt mal nicht von aus Versehen überfahren, sondern wirklich aktiv geplant und bestialisch jemanden umgebracht. Könnt ihr das dann nachvollziehen, dass Menschen sagen, ey, ich Auge um Auge in dem Fall?
Natürlich kann das jeder nachvollziehen. Also ich glaube, dass keiner sagt, es sei denn, die Person ist jetzt super religiös und lebt Vergebung bis zum Ende. Aber ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann, was in diesen Menschen vorgeht. Und ich würde wahrscheinlich genau dasselbe denken, wenn es um meine Angehörigen geht. Aber ich bin froh, dass die Menschen, die betroffen sind, nicht die Gesetze machen und das nicht entscheiden. Das ist wichtig. Also das wäre eine emotionale Entscheidung. So darf unser Justizsystem nicht funktionieren.
Ja. Und deswegen ist es auch gut, dass wir kein Jury-System haben. Weil die Jury in den USA zum Beispiel, die sind natürlich auch emotionaler. Wenn du da Sachen im Gerichtssaal siehst, Fotos, Videos, du wirst dann natürlich sehr emotional. Und ich sage ja nicht, dass RichterInnen nicht emotional berührt werden. Da kann man das niemand vorgefeit. Aber wenn da ganz normale BürgerInnen sitzen, wie du und ich, die vielleicht eine Tochter in dem Alter haben oder so, da muss ich auch sagen, dass ich das tatsächlich in Deutschland besser finde, dass da nicht 12 Menschen
aus dem normalen Leben darüber entscheiden.
Das ist total, ich finde das total lächerlich zum Teil. Also ich möchte mir jetzt keinen, ich bin jetzt kein Rechtsexperte oder Menschenrechtler oder so, aber das Problem ist ja meistens gar nicht, dass da 12 Menschen sitzen mit vielleicht einer Tochter oder jemandem, einem Angehörigen, der jetzt in dem Mordfall irgendwie dem ähnelt oder was auch immer. Aber das Problem ist ja gar nicht das nur, sondern dass man ja mit Tricks und so weiter die richtigen oder die falschen Leute da auf die Plätze kriegt, weil man die Gerichtsbarkeit in ein anderes County legt, wo zum Beispiel, wenn ein Schwarzer umgebracht worden ist, dann versucht die Verteidigung von dem Cop oder was auch immer, man kennt's, halt woanders hinzubringen, ein anderes County, wo es fast nur Weiße gibt oder Ältere oder so.
Ja, oder ihr habt es damals bei O.J. Simpson gesehen, ja, also schon aufgeheizte Stimmung wegen Rassismus, dann wird jetzt ein Schwarzer angeklagt, die Gesellschaft versucht irgendwie etwas gut zu machen auf ganz fatale Art und Weise und dann wird da ein Handschuh vorgezeigt und dann versucht er da reinzuschlüpfen und dann sagt man, ach, der Handschuh passt dem aber nicht so richtig. Das ist aber nachweislich der Täterhandschuh gewesen. Da muss man den doch jetzt freisprechen. Da macht man noch einen catchy Werbeslogan dazu und die Jury ist überzeugt, er war es nicht, ja.
Und wir wissen alle, O.J. war es.
Wir wissen alle, er hat ein Buch geschrieben, was wäre, wenn ich es gewesen wäre.
Echt, hat er?
Ja, das hieß doch irgendwie, wie hieß das? Ja, das hieß doch so ähnlich.
Echt?
Ja, also.
Ey, der Typ ist krass, oder?
Oder wie ich es getan hätte, wenn ich es gewesen wäre oder irgendwie so. Ja, also.
Aber warte mal, verteidigend oder mit so einem nicht despektierlich gemeint, ich war's?
Ja, zweites. Also ich glaube zweites, ohne es gelesen
verkauft
zu
sich
haben.
Besser. Der verkauft sich besser. Ja, sag mal, könntet ihr töten? Könntet ihr morden?
Ich glaube, dass wenn alle Umstände, also dass jeder das machen könnte, wenn es bestimmte Umstände gegeben sind.
Okay, ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir, Laura. Pass auf, ich gebe sie euch beiden.
Okay.
Eure komplette Familie ist in einem Raum, ein Typ geht rein, säbelt die vor euren Augen um und neben euch ist eine Schrotflinte. Es ist jetzt schon vorbei, das heißt so.
Aha.
Good Vibes in diesem Deep und Dumm Podcast. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, würdet ihr jetzt wirklich ohne Scheiß, ich würde euch sagen, ich würde es machen. Also ich ist kein Aufruf zum Mord jetzt. Ist es,
geht der Typ auf mich zu? Oder also ist es, kann ich mich,
machst
ich
du
Angst?
Da einen Unterschied?
Ja, klar, ja, natürlich.
Ich rede aber nicht von Selbstverteidigung. Nee, nee.
Ja, es wäre eine Handlung in Notwehr eventuell dann sogar.
Das, davon, das meine ich nicht. Nee, der geht
du
nicht
sprichst von
zu.
Rache.
Der geht langsam weg.
Ich will vielleicht nicht in den Kopf, aber woanders hinschießen.
Ist das denn überhaupt ein Mord schon, ne? Juristisch gesehen,
wenn er
das
sich,
dann?
Also, wenn er sich umdreht und sich eines Angriffs nicht versieht, vielleicht hat er die Schrotflinte nicht gesehen vorher, könnte das Mordmerkmal der Heimtücke dann erfüllt sein. Und dann könnte es als Mord gewertet werden.
Wie jetzt was nochmal? Das bin ich verstanden.
Also heimtückisch, deswegen auch dieses geplant oder nicht geplant. Ne? Also ich dreh mich um und du siehst meinen Rücken und ich weiß ja nicht, was hinter mir passiert.
Ja, wer bist du jetzt, derjenige, der
ich
gesehen
jetzt
hat, dass
ich habe jetzt deine Familie getötet.
Ah, du bist der Mörder, okay.
Ja, oder sagen wir mal gehen wir jetzt mal von einem anderen Beispiel. Wir haben eine normale Situation und wir streiten uns meinetwegen oder wir haben irgendwie ein Ding miteinander. So, und ich drehe mich weg und du hast eine Waffe und ich weiß das nicht und ich sehe das nicht kommen. Ich bin ganz arg und wehrlos.
Ah, okay. Mhm.
Und dann erschießt du mich von hinten.
Und das ist heimtückisch.
Dann wäre wahrscheinlich Mord. Das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Heimtücke. In dem
und das ist dann nochmal schlimmer oder was?
Naja, ja, also wenn ich mich umdrehe und die Situation ist sonst dieselbe und ich würde aber einen Angriff irgendwie sehen und wäre nicht arg und wehrlos dann in dem Moment, könnte das anders gewertet werden, ja. Das sind halt diese Mordmerkmale, die dann als schwerwiegender gelten.
So. Also jetzt, du würdest ihn nicht umbringen, du würdest ihm irgendwo anders hinschießen, hast du jetzt gerade gesagt.
Ich würde ihm wahrscheinlich irgendwo anders hinschießen.
Aber warum? Weil er würde sich zum Beispiel stellen. Vielleicht.
Ja, einfach mal ein bisschen verletzen.
Ja, also es ist
ja,
so ein bisschen
wir wollen ihn ja nicht umbringen. Wir wollen ihn ja nicht umbringen.
Phil hat so viel Spaß in dieser Podcast-Folge. Ich sehe, das ist wirklich ganz toll, diese Freude in meinen Augen zu sehen.
Ich kann Phil gleich...
Ich weiß gar nicht, was in mir vorgeht, aber ich höre euch tatsächlich sehr interessiert zu. Also, womit ich sehr relaten kann, was irgendwie ich so das Gefühl habe bei euch jetzt gerade beim Zuhören, es geht einfach sehr viel um das Thema Gerechtigkeit, also was gerecht ist. Und
ja,
das sind ja fucking spannende Fragen. Also vielleicht ist auch das das, was dann irgendwie die Faszination an dem True-Crime-Genre ausmacht. Oder was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, was ich verstehe. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass direkt so, also ich hänge irgendwie immer noch bei dieser ersten Geschichte, die Pesch erzählt hat mit dem Typen, der verschwunden ist. Dann noch die Sachen, die du erzählt hast mit Kindern, Laura, und dass sich Polizisten das anschauen müssen. Das sind einfach Sachen in meinem Kopf so. Ich weiß halt, ich werde so die nächsten ein, zwei Tage noch, das wird so weiter arbeiten. Mhm. Vielleicht ist es auch Verdrängung oder so, ich keine Ahnung. Aber es ist sehr spannend, also ich höre euch schon
interessiert. Ich kann es aber auch voll verstehen, wenn sich jemand damit nicht beschäftigen möchte, weil das so schlimm ist, und jetzt beschäftigst du dich damit, weil du es jetzt heute musst. Du musst es dir jetzt anhören und deswegen wird es dich die nächsten Tage beschäftigen. Aber auch viele Freundinnen von mir sagen, die können den Podcast nicht anhören. Die möchten sich einfach nicht damit beschäftigen. Und das finde ich auch total, ist ja auch total fair. Ich will das auch niemandem aufdrängen oder so. Aber genau, mich interessiert das einfach. Und ich finde es spannend, dass du das gerade gesagt hast mit der Gerechtigkeit. Weil das haben wir eigentlich noch gar nicht so oft gehört. Aber das macht total Sinn, weil jeder ist ja sehr gerechtigkeitsliebend und hat irgendwie eine andere Vorstellung von, was ist jetzt gerecht? Welche Strafe ist gerecht? Also wenn man jetzt sagt, würdest du den töten? Ich denke mir zum Beispiel, also wenn er meine ganze Familie umgebracht hat, dann wird er ja wahrscheinlich mindestens 15 Jahre in Haft kommen. Ja, wenn ich mir da irgendwie sicher bin, dass das überführt werden kann und vor Gericht landen kann, dann finde ich das auch eine Strafe, die ich dann vielleicht, die ich vorziehen würde davor, dass ich den jetzt umbringe. Also
ich glaube, was unsere HörerInnen auch so beschäftigt ist, also Recht und Gerechtigkeit ist ja nicht dasselbe. Und wir versuchen das so ein bisschen zu vermitteln und so ein bisschen Verständnis dafür zu schaffen, warum aber der Staat denkt, dass das Recht auch gerecht ist. Das ist nicht deine persönliche Empfindung in dem Moment, aber diese Spalte versuchen wir immer so ein bisschen zu erklären.
Glaubt ihr denn, dass man es noch besser machen könnte, als wie es in Deutschland gemacht wird? Oder habt ihr da Ideen oder beschäftigt ihr euch damit?
Dadurch, dass wir jetzt gezwungenermaßen ja auch viel mit Strafrecht zu tun haben und darüber auch viel lesen und mit ExpertInnen darüber sprechen, haben wir ganz klar schon gemerkt, dass es da einige Punkte gibt, wo man nochmal rangehen könnte. Also Paragraphen reformieren zum Beispiel. Paulina hat es eben angesprochen, diese Heimtücke, die, wenn du einen Mord heimtückisch begehst oder wenn du jemanden heimtückisch ermordest, dann kriegst du ja direkt diese lebenslange Haftstrafe. Und dann gibt es zum Beispiel das Beispiel von dem Haustyrannen. Ja, also du als Frau wirst seit 5 Jahren von deinem Mann tyrannisiert, du wirst unterdrückt und geschlagen und jeder Tag ist die Hölle. Und irgendwann kannst du nicht mehr, du kannst dich nicht trennen, weil aus verschiedenen Gründen, ne, es ist ja nicht immer so einfach, wenn auch Kinder da sind oder so. Und dann, erschießt du ihn von hinten oder haust ihm die Pfanne von hinten auf den Kopf oder so. Und da 15 Jahre zu geben, mindestens, ne, ist dann auch manchmal die Frage, also die Rechtsprechung hat da auch Wege, das trotzdem ein bisschen gerechter zu biegen und so, das ist schon immer so. Aber ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Expertin oder so, aber ich habe das schon jetzt in den Jahren gemerkt, dass es auf jeden Fall, glaube ich, noch gerechter gehen würde, wenn man ein paar Sachen an ein paar Schrauben drehen würde.
Ja, Gerechtigkeit ist so schwierig, weil also gerade wenn jemand stirbt oder so, es gibt keinen Ersatz, es gibt keinen Weg, so um alles wieder gut zu machen. Das ist krass, und ich glaube, vieles ist auch in der Prävention dann auch wichtig, oder also so Früherkennung, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Domestic Violence, also häusliche Gewalt, wenn da irgendwas ist, dass man sowas früh erkennt, dass man aber auch, muss man sagen, schon auch früh die richtigen Strafen verteilt, auch zum Beispiel im Jugendrecht oder sowas. Also wenn man schon merkt, das ist der klassische Intensivtäter, Jugendliche, dass das aber nicht einfach nur mit einer Strafe, sondern verbunden mit einer Art Therapie oder so, dass das halt greift bei denen. Das ist mega wichtig, aber...
Das Ding ist aber auch, was du gerade sagst, die Prävention und die Resozialisierung und vor allem die Arbeit mit jungen StraftäterInnen, das ist teuer, ne? Das ist richtig teuer und es ist nicht so einfach, das jetzt vor anderen Sachen sozusagen den WählerInnen zu verkaufen, ne? Also wir wollen jetzt mehr Geld für jugendliche StraftäterInnen ausgeben. Ich glaube, das ist auch immer so eine Geldsache und schwierig und das ist eigentlich total schade, weil da, man weiß ja, wie viele, ja, wie hoch die Rückfallquote ist, sage ich jetzt mal. Und da kann man bestimmt auch noch viel machen.
Und das ist ja, also ich glaube, der Hashtag Täterschutz, ist, viele sagen ja auch, hey, der Täter wird geschützt oder dem bietet man so und sowas an und den Opfern halt nicht. Das ist ja wirklich so. Also in Deutschland versucht man, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland versucht man das einigermaßen irgendwie hinzukriegen. Aber das ist, also zum Beispiel psychologische Hilfe. Aber ja, aber man muss auch, glaube ich, man muss schon auch zum Teil hart sein früher, damit man halt auch ein Signal setzt und klar macht, so geht's nicht weiter. Und oft, also ich höre oft so Stories von, ja, der war jetzt schon dreimal irgendwie, aber der kam dann irgendwie mit Bewährung davon oder irgendwie so und dann, ja, kein Wunder, dass da, wenn du kein Riegel vorschiebst.
Ja, die Bestrafungen sind auch nicht an allen Enden gleich. Ne? Also bei manchen Fällen, da denkt man sich, oh, das ist jetzt aber wirklich schon hart für eine Jugendsünde oder für jemand, der wirklich unter schlimmen Umständen da eine Tat begangen hat. Und manchmal denkst du dir, ja, also als ob das jetzt nicht irgendwie vorhersehbar gewesen ist, dass die Person jetzt mal irgendwann Leben
gerade, hey, Amerika ist so crazy. Da sitzen Leute irgendwie 50 Jahre wegen zweimal mit Gras erwischt worden. So, hey, also ich check's nicht. Aber es, ja, also ich könnte mich da immer aufbringen. Also wie gesagt, ich gucke mir auch mega viel an und denke mir am Ende immer so in Amerika, die sperren halt alles einfach weg, weil damit sogar Geld gemacht wird. Also in diesen privaten Gefängnissen sozusagen. Also nicht die State, sondern diese privaten Dinger da. Also. Andere Frage, Kinders. Spielt ihr gerne Werwolf?
Da ich kann ich liebe nämlich mit Werwolf.
Oh, ich wollte so gerne.
Ich
was.
Liebe es. Ich hab's noch nicht.
Pass, Pauline hat noch nie gespielt.
Nein, Werwolf. Aber Laura erzählt mir immer davon. Und wir wollten das schon so lange mal machen. Das
ist geil. Ja, aber es ist ja auch nur lustig, wenn wirklich viele Leute dabei sind. Ich finde das halt nicht so cool, wenn da nur, keine Ahnung, 6 oder 8 sind. Und man kommt ja also momentan ja nicht so mit so vielen Leuten zusammen.
Ja, dafür gibt es doch
Wir hatten da mega Glück, Laura, weil wir haben ja eine Serie gedreht und das war in der Quarantäne und wir waren alle zusammen im Hotel und das ist eine Schulserie, Geil. Das heißt quasi eine Schulklasse, es war eigentlich wie Klassenfahrt und dann haben wir zu 30. Werwolf gespielt.
Boah, wie geil ist das?
Ja, das war mega.
Ja, aber auch ein bisschen unübersichtlich irgendwann, also ich glaube so eine Gruppe von so 13 Leuten, ja. 14, so, das ist, glaube ich, eine geile Runde. Aber echt, Paulina hat noch nicht gespielt. Weil ich wusste jetzt, Nein. Ich hole Phil auf jeden Fall damit ab. Und ich dachte, ihr seid beide auch voll in the game. Aber man kann doch jetzt Dings spielen. Wer ist Imposter?
Among Us.
Among Us, genau. Ja. Das kann man doch so auf Distanz online. Spielen und so. Online, genau. Ja. Das ist ja praktisch wie Werwolf so.
Ja. Also, das haben wir aber noch nicht gemacht.
Ah, okay.
Ich finde das auch irgendwie, also ich finde das schon geiler, wenn man das mit Leuten erstmal auch spielt, ja natürlich, die man kennt, aber auch wenn man in einem Raum ist, weil man dann auch so die Mimik und Gestik ja viel mehr so kriegt und den Vibe, ne, der dann in dem Raum herrscht.
Voll.
Und ich glaube, man wird auch saurer und hat mehr Emotionen, wenn die Person direkt neben dir sitzt, die dich die ganze Zeit verarscht.
Hast du schon mal so irgendeinen Freund von dir danach mit komplett anderen Augen gesehen?
Phil, du meinst so wie du mich und ich dich?
Ja, absolut. Also ich habe, manche Leute trauen mir seit dem Spiel nicht mehr so ganz über den Weg.
Ja, weißt du, es steht ja bei dir auch drin.
Du bist ja auch ein Schauspieler.
Schauspieler, genau.
Ja.
Ich mache das auch wirklich genauso. Also ich versuche mir dann vorzustellen, ich bin Dorfbewohner und einfach so zu acten, als wäre ich Dorfbewohner. Das ist eigentlich die beste Strategie.
Voll toxisches Acting. Das ist nicht gut. Das ist gut für dein Game in dem Moment, aber es ist nicht gut für dein Umfeld.
Ja, es ist schon hart, wenn du halt so einen Freund wie Pesch, der einfach so seit Jahren alles zusammen und ich schaue ihm tief in die Augen und sage, vertrau mir, Pesch. Ich ja. bin kein einmal im Leben, Wichser, wenn ich einmal dein Vertrauen gebraucht habe, dann jetzt. Und dann bist du es halt. Und das ist so lustig.
Alter, und,
also, wenn sich das dann so auflöst. Oder manche müssen noch die Augen zu haben und Pesch ist schon raus und sieht dann, dass ich Werwolf bin.
Ja.
Und dann dieser Blick von ihm.
Und ich will. Phil, nein. Und du. Du Wichser, Alter. Ja, es gab schon so Momente. Seid ihr eigentlich irgendwie, also Laura hat es ja gespielt, irgendwie, ihr kennt ja diese Quiz, diese Mord-Quiz-Dinger, ne, wo man rausfinden muss, wer war der Mörder
Black
und so.
Black Stories.
Wie heißt es?
Black Stories.
Ah, genau, Black Stories. Da seid ihr eigentlich ganz gut unterwegs, oder?
Ja, da, also wir haben schon mal das online gespielt. Bei einem anderen Funkformat und da haben wir ganz gut abgeschnitten, würde ich sagen.
Bubbles, ja, das habe ich gesehen.
Ja.
Mhm. Phil, kennst du Black Stories?
Ja, kenn ich ne? auch, ja. 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 Finde ich auch ganz lustig.
Aber da könnten wir eigentlich jetzt einen auspacken.
Hast du denn einen?
Nee, ja,
eigentlich alle, die es online gibt, die es so umsonst gibt, habe ich schon gespielt.
Na.
Dann möchte ich das nicht spielen. Möchte unter allen Umständen vermeiden, dass Laura gewinnt.
Ja, ihr seid so konkurrenzmäßig unterwegs, ne? Ihr seid schon.
Ja, eigentlich kann nur ich und Laura ist es immer egal. Und das macht mich noch wütender, dass ihr das so egal ist, ob sie gewinnt oder verliert. Das finde ich eine ganz furchtbare Eigenschaft.
Aber ich weiß das ja auch, dass das Paulina aufregt. Und im Inneren ist mir das natürlich nicht egal. Aber ich tue dann so,
ui.
Weil ich weiß, dass sie das aufregt. Mhm. Zum Beispiel auch, als wir das letzte Mal Monopoly Deal gespielt haben.
Kennt ihr das?
Monopoly Deal, kennt ihr das?
Nee.
Das ist viel geiler als das normale Monopoly und das ist mit Karten wird das gespielt. Und das haben Paulina und ich letzte Woche gespielt und ich war auf jeden Fall, ne, ich war ja eigentlich immer vorne und dann hat aber Paulina gewonnen und dann war ich schon innerlich richtig sauer, aber habe natürlich so getan, als wäre das nicht so.
Also das ist ein Spiel, das stellt jede Beziehung auf die Probe und da sind auch schon Tränen geflossen.
Echt?
Okay, wie heißt das? Ich muss mir das aufschreiben.
Monopoly Deal.
Deal
Monopoly Deal.
Und wenn ich einen Ratschlag geben kann, sprecht alle Eventualitäten vorher durch.
Oh, oh.
Weil Alter, nachher hat immer jemand eine andere Regel im Kopf und wie man das vielleicht machen kann und so. Und das ist. Das tut man, dann weh.
Man
wenn man
spürt da was zwischen euch gerade.
Aber ich kann das so relaten mit diesem
Plot-Twist
dann,
auch gerade.
Dann so tun, als ob man nicht, also, weil ich kenne das auch von mir selber, ich bin auch sehr competitive und beim Tischtennis habe ich mir das letztens auch voll vorgenommen, dass ich es nicht schlimm finde, zu verlieren.
Ja,
und dann habe ich gewonnen auch. Und dachte mir, hey, ich kann ja wirklich gut verlieren, weil ich habe extra so die ganze Zeit so gesagt, ja, also ich habe mir extra vorgenommen, ich will gar nicht gewinnen. Und dann habe ich gewonnen. Und dann dachte ich, ich kann das ganz gut. Und dann hatte ich dieselbe Situation aber reverse und habe verloren. Und mich hat es tierisch aufgeregt innerlich. Und da habe ich gemerkt, ich kann es halt gar nicht. Ich kann es halt nur, wenn ich gewinne.
Aber
ich kann halt gönnen, wenn ich gewinne.
Da gönnst du dir selber. Ja. Genau. Nee, das finde ich sympathisch. Ja. Mit dir würde ich spielen. Mit anderen Leuten nicht so gern. Ich finde es auch, Laura hat eine Freundin, mit der hatten wir einmal ein Kartenspiel. Und die hat dann gewonnen. Und die hat dann immer, also die hat so richtig übertrieben.
Ja.
So, dann immer so die Karten geschmissen und so, yeah, ich hab gewonnen, ihr Loser und so. Und das hat mir aber richtig Spaß gemacht, weil es mir dann auch noch mehr Spaß gebracht hat, sie dann richtig am Boden zu sehen, wenn ich dann gewinne. So, das war richtig cool.
Ja, ich bin genauso. Ich tanze auch immer bei Werwolf, wenn ich gewonnen habe. Also
ja.
Wir können mal alle zusammen Werwolf spielen, das wird sehr lustig.
Ja. Ein bisschen lustig machen auch über die Verlierer, das kommt immer gut.
Also Werwolf wäre geil, aber vielleicht könnten wir die Zwischenstufe tatsächlich, weil das kann man ja online machen und über Discord, Among Us, wenn ihr mal Lust habt.
Ja.
Oh, ich habe das so lange nicht mehr gezockt. Zockst du das noch, Pesch?
Nee. Ich auch nicht. Nee, aber mit den beiden würde ich, glaube ich, schon mal gern. Das könnte lustig werden. Weil die haben schon so eine, Ader, so ein bisschen, die können auch, die sind ein bisschen, wie sagt man das, ein bisschen dubious, so irgendwas, versteht ihr?
Mordlust.
Ja, ja.
Mordlust halt.
Der Podcast. Ich habe ein paar dumme Fragen, darf ich euch eine dumme Frage stellen von unserer Community? Ja. Fahrgemeinschaft eher eine gute oder eher eine blöde Idee? Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Hitchhiken Also auf, wie sagt man?
Das ist auf unsere Kennenlern-Story wahrscheinlich.
Ach so, okay. Ach so.
Also am Anfang doofe Idee, aber man sieht, dass man dann doch was daraus kriegen kann. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, gute Idee.
Und zu Hitchhiking?
Auch wenn man es am Anfang nicht denkt.
Ja, nein.
Hitchhiking, also wie heißt denn das auf Deutsch? Mitfahr, Trampen. Trampen.
Anhalter.
Auch nicht Deutsch.
Ja, per Anhalter fahren, genau.
Anderer Anglizismus. Ja, weil also ganz viele Stories, so vor allem in den 80ern, 90ern, die alten Aktenzeichen-Sachen oder auch davor, glaube ich, das ist so immer so an, per Anhalter immer so. Okay, so habe ich die Frage gelesen, aber stimmt, ihr wart ja in der Fahrgemeinschaft. Die sind jetzt übrigens nicht live, ne? Die Fragen kamen seit gestern rein. Wird Fussel oder Lauras Freund öfter gegoogelt? Hä? Fussel ist Paulinas Hund, ja, ne? Ist das jetzt auch wieder ein Insider? Hund.
Ja, das ist, also Laura hat irgendwann mal gesagt, dass
der Vater Laura. Ja, es war doch irgendwie so, der Vater von meinem Freund hatte mal uns gegoogelt und hat dann erzählt, was da halt vorgeschlagen wird. Und aber ich weiß jetzt nicht, was als erstes vorgeschlagen wurde. Wahrscheinlich Fussel, oder?
Nee, du hattest einmal gesagt, bei dir ist an dritter Stelle irgendwie Freund. Ah, und dann habe ich mal geguckt, was bei mir ist. Und bei mir ist halt Fussel, dachte ich.
Genau.
Geil.
Nice.
Geil. Ich habe hier noch eine Frage. Und zwar, ist es einfacher, Männer unentdeckt zu ermorden, weil die nicht misstrauisch sind, wenn sie für jede hübsche Frau die Tür öffnen? Ist es einfacher? Oh, das ist auch dark.
Aber, also, allein dieser Bewegungsablauf, die drehen sich dann ja nicht, also wenn sie vorausgehen, aber normalerweise hält man doch die Tür auf und bleibt stehen.
Ich glaube, das ist, wenn jetzt zum Beispiel es klingelt bei mir und eine hübsche Frau macht die Tür auf. Ich glaube, das ist irgendwie so gemeint. Also, ich muss da.
Ach so, weil man die dann eher reinlassen würde ins Leben. Und wenn ein fremder Mann bei mir klingelt, dann mache ich gar nicht erst die Tür auf, sozusagen.
Ja, die Black Story davon.
Das ist ja auch sehr verallgemeinert jetzt.
Ja, die Black Story davon wäre: Ein Mann ist tot, was ist passiert?
Eine hübsche Frau hat an der Tür geklingelt.
Ist die beschissenste Black Story ever. Ein Mann ist tot. Was ist passiert? Ja,
aber es gibt diese
Viel
Black Story.
Spaß, Leute.
Ein Mann ist in seinem Auto gestorben. Was passiert? Lol.
Ja.
Okay, ist
ja,
eine Gefahr. Da war es doch dieses Cabrio.
Ein Mann ist tot. Neben ihm liegt ein Streichholz. Was ist passiert?
Ein, aber nicht ein Streichholz, sondern ein abgebrochenes Streichholz.
Ah, da gab es eine, ne? Irgendwas mit einem Ballon.
Ja, genau.
Echt? Was? Okay, die will ich hören. Wie geht es los?
Also ein nackter Mann liegt tot im Feld und neben ihm ein abgebrochenes Streichholz. Was ist passiert?
Nackt im Feld, ein abgebrochenes Streichholz liegt neben ihm. Und wie kommt man zum...
Ach so, darf ich raten? Also der war in einem Heißluftballon.
Ach, du kennst
und hat
es
versucht,
nicht?
Und hat versucht, seine schweren Klamotten auszuziehen, damit der Ballon dann noch nach oben...
Ja, erstmal versucht man ja dann, dass er nicht abstürzt und versucht halt so wenig wie möglich Gewicht zu haben, deswegen die Klamotten. Da lagen aber ganz viele Klamotten rum, nicht nur seine eigenen Klamotten.
Das hat er aber nicht gesagt.
Ja, naja, egal. Auf jeden Fall, ich erkläre es jetzt. Oder wollt ihr es jetzt zu Ende raten? Weil das dauert, glaube ich, ein bisschen.
Ach so,
ich würde sagen, Paulina hat gewonnen.
Ja, ja, danke. Paulina hat gewonnen. Es ist nämlich so,
hat er nicht die Hand hier, den Schmerz.
dass da mehr Leute waren und es ging dann darum, wer springt jetzt runter, um es noch ein bisschen leichter zu machen. Und dann wurden halt Streichhölzer, ne, dieses Ziehen. Und der den abgebrochenen gezogen hat, der musste sich leider verabschieden.
Oh, deswegen, so. Ey, ganz ehrlich.
Ich dachte, damit wollte man nochmal Feuer machen.
Nee. Trotzdem hast du gewonnen.
Also die Geschichte erzählt mir, einfach lass die Finger von Heißluftballons. Ey,
ja,
ich hab so Panik vor sowas.
Ja, das finde ich auch ganz gruselig, weil man da nicht, weil man da nicht genau sagen kann, wann man runtergeht. Ich finde das ganz
voll lustig.
Man kann
so überhaupt nicht steuern.
Was soll der Scheiß? Man kann nur sagen, hoch oder vielleicht runter.
Ja, aber sowas ist geil. Und auch Fallschirmsprung kann ich sehr empfehlen.
Ja,
so. Nee, bitte nicht.
Aber haben eigentlich alle,
wenn ihr mal über Extremsport reden wollt.
Haben alle Heißluftballons nicht so ein Seil, wo man sich im Zweifel denn da wenigstens nach unten seilen kann?
Doch, genauso wie es für jeden Passagier Fallschirm, Fallschirme gibt in Passagierjets. Nee, machen
das
sie nicht.
Das habe ich auch noch nie gehört mit
Nein,
dem
machen,
Seil.
Nee, gibt's nicht. Gibt's doch nicht Seile, wo man sich dann ab...
Warum denn nicht?
Ja, wenn so viel Zeit ist und alles locker an Bord ist, um sich noch abzuseilen, so einzeln nacheinander, ohne sonstige Sicherung, dann...
So 400, 300 Meter runter seilen.
Abseilen, ja. Nee, also ich glaube nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht
gibt. Wie hoch fliegt denn überhaupt so ein Luftballon? So ein Heißluftballon.
Ja, die können sogar extrem hoch fliegen, dadurch, dass, also es gibt mit Helium gefüllte auch und die können bis zum Rand des Universums fliegen.
Ja, das sind so Wetterballons, aber ich glaube, diese normalen Heißluftballons in Ägypten beim Turi oder so, ist es, glaube ich,
in Berlin ist ja auch dieser Welt-Heißluftballon mal außer Kontrolle geraten. Das waren erschreckende Bilder.
Wie da kommt das Kontrolle? Trauma her.
Da gab es einen Sturm. Das sah gruselig aus, musst du dir mal angucken.
Also soll es auf jeden Fall nicht Heißluftballon fliegen, wenn es stürmt. Das ist auf jeden Fall eine schlechte
gute
Idee.
Eine gute Idee. Sag mal, ihr geht auf Tour. Steht das?
Yes.
Ich glaube ab November, Oktober, November oder so.
Also die Tour steht, ob Corona das dann zulässt, we will see. Aber wir sind guter Dinge jetzt gerade, dass das klappen
könnte.
Wir haben
Bock.
Habt ihr das schon mal gemacht? Live?
Ja, aber nur 4 Städte. Und auch in einem recht kleinen Rahmen. Also das ist ja dann auch 2 Jahre her. Und da hat man doch schon noch ein paar mehr ZuhörerInnen gewonnen. Und das sind jetzt schon größere Hallen dann.
Mashallah. Sag mal, aber was macht ihr da? Wie sieht das Programm denn live aus?
Na, wir stellen alles nach.
Ja, das wäre doch nice.
Nee, also es ist schon an den Podcast angelehnt, das wollen die Leute ja auch sehen, hören. Also es wird ein Oberthema geben, es wird 2 Fälle zu dem Oberthema geben und dann wollen wir aber das auch noch ein bisschen spannender machen. Also nicht einfach nur so ein Live-Podcast, dass wir die einfach zuhören können, sondern dass man die vielleicht auch ein bisschen mit einbindet. Das haben wir auf jeden Fall bei den letzten Live-Podcasts gemacht und ja, bei den letzten hatten wir auch immer noch einen Gast. Aber das haben wir, die ist noch nicht so ganz ausgereift. Wir müssen das noch ein bisschen planen.
Ja, die Leute fragen uns immer so, was werden wir da zu sehen bekommen? Und wir so, ja, sagen wir euch maximal eine Woche vorher, keine Ahnung.
Aber die wissen nicht, was für ein Thema. Also ihr habt jedes Mal was anderes in jeder Stadt oder immer dasselbe?
Das ist ja, nee, also eine Folge Mordlust vorzubereiten dauert sehr, sehr lange. Deswegen könnten wir auch niemals jede Woche rauskommen. Und neulich hat uns mal jemand geschrieben, weil oft diese Frage kam, ob es immer neue Fälle gibt, hat jemand gesagt, Britney Spears hat ja auch nicht in jeder Stadt, wo sie aufgetreten ist, neues Album extra aufgenommen für die Ding. Fand ich einen passenden Vergleich zu uns. Nee, aber das könnten wir überhaupt nicht schaffen, weil wir täglich woanders sind dann in der Zeit. Und das ist wirklich so viel Arbeit. Und wir möchten ja auch so ein bisschen, dass die Leute was sehen können und so. Und das ist ziemlich aufwendig. Das machen wir einmal und dann spielen wir damit 20 Städte und dann,
ja.
Also der Vergleich hinkt ein bisschen. Man müsste ja sagen, ob Britney Spears nicht jedes Mal eine andere Show macht.
Hat sie aber auch nicht.
Nee, aber viele passen ja ihre Shows ein bisschen an. Aber klar, ihr habt ja jetzt nicht fiktive Sachen, sondern ihr erzählt ja über wirklich wahre Dinge und dann ist es natürlich Vorbereitung und so. Ihr macht es auch, muss ich sagen, viel unaufgeregter, und das meine ich jetzt im Positiven, als es gibt auf YouTube, kennt ihr bestimmt so ein paar Mystery und so. Gibt so ein paar, die sind da schon ein bisschen, ja, aufgeregter erzählen die das. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also sehr anschaulich, bisschen splattermäßig auch und in Schlagzeilen und spekulativ auch viel.
Genau. Ja. Aber ihr habt doch gesagt, ihr macht keine Cold Cases, also keine nicht abgeschlossenen.
Machen wir schon.
Ach so,
aber
das habt ihr vorhin nicht so oft.
Ja, ich habe gesagt, dass wir das nicht oft machen.
Okay. Ich habe mich schon gewundert, okay. Und vor allem macht ihr so deutsche und europäische Nummern eher, oder?
Ja, wegen des Rechtssystems. Also wenn wir uns jetzt so viel im Ausland hin und her bewegen, ist das ein bisschen unspannend für uns, weil wir halt gerne die Fälle vergleichen oder erzählen, warum das Urteil halt so und so ausgefallen ist. Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn du dann einen Fall hast aus Schweden oder so. Da gibt es ein anderes Rechtssystem und deswegen für uns eher uninteressant.
In Schweden gibt es auch keine Morde. Ja, nee, aber es gibt es natürlich schon. Aber es ist irgendwie krass. Ich habe letztens immer ich weiß nicht, wo es war, sondern an der US-kanadischen Grenze. Und irgendwie ist die, es kennt ja, glaube ich, Michael Moore hat das ja mal irgendwie aufgedröselt. Aber ich habe letztens was gesehen, auch in Kanada, da gab es irgendwie, also die waren irgendwie total überfordert bei einem Mordfall, weil die hatten in 18 Jahren irgendwie keinen Mord mehr. Oder der letzte, es war irgendwie unabsichtlich oder irgendwie so. Und ich war einfach voll überfordert und einfach so 20 Kilometer oder Meilen weiter in Amerika ist halt Mord und Totschlag an der Tagesordnung. So.
Ja, wenn es ist auch so, wenn irgendwie ein Mordfall in einer kleinen Stadt passiert, dann sind die da erstmal auch überfordert, ne? Mhm.
Ja, wobei ich das nicht so verallgemeinern würde, weil wir haben jetzt zum Beispiel gerade, wir arbeiten gerade an einer Dokumentation für einen Fall und es ist in einer sehr kleinen Provinz passiert. Und da wird hier richtig auf Zack gearbeitet. Da hat man gleich alles abgehört und so.
Was, hier in Deutschland?
Mhm.
Aha.
Ich glaube schon, dass man mit so Digitalisierung auch noch eine Menge auch in der Verbrechensbekämpfung machen könnte. Ich hatte so,
absolut.
Was ich mir schon immer denke, was ich irgendwie sehr geil finde, wenn es so eine quasi Möglichkeit gäbe, mit dem Handy direkt zur Polizei live zu schalten. Also für den Fall, dass dir zum Beispiel, keine Ahnung, jemand bedroht dich oder so und du kannst ihn halt filmen mit deinem Handy und die Polizei sieht das direkt. Und ich verstehe irgendwie nicht, warum es das nicht gibt, weil es würde so gefühlt echt helfen in solchen Situationen.
Aber dann sehen die ja auch immer nur einen Ausschnitt irgendwie, ne? Also das ist deine Perspektive und du bestimmst den Winkel, den sie sehen. Weiß ich nicht, ob ich das so fair finde.
Also du meinst, dass es auch missbraucht werden könnte?
Klar.
Ja, und es muss ja auch nicht unbedingt ein Livestream sein. Man könnte ja auch schon allein dadurch, dass das mit Video aufgezeichnet wird, und das ist ja ganz oft in Amerika, haben die ja diese Dashcams, zumindest ist man schon mal im Verkehr, also wenn irgendwelche Straftaten im Verkehr stattfinden, dass man da dann schon mal wenigstens, ist zwar dann wahrscheinlich auch oft nur die eine Perspektive, aber dass man dadurch sehen kann, was ist eigentlich passiert.
Ja, ich denke mir halt immer bei, also wenn du jemanden filmst, ist es nicht live, dann kann dir halt später einfach das Handy wegnehmen.
Ja, es muss auf einen Server oder so drauf. Aber du hast bestimmt in Deutschland halt so datenschutzrechtliche Probleme. Sobald du jemanden filmen willst oder das auf einen Server übertragen wird, dann muss er erstmal seine Cookies zulassen und muss erstmal hier was unterschreiben, so gefühlt. Das ist so ein bisschen ein Problem. Es ist ja auch nicht immer schlecht, dass es sowas gibt. Aber ja, aber ich denke mir auch, denkt ihr nicht manchmal, Alter, vor 40 Jahren, 50 Jahren und davor gelebt zu haben, ey, da wärst du doch mit jedem Mord weggekommen, ey. Ohne Scheiß. Wenn man sich die damaligen Sachen anschaut, die hatten keine DNA. Das Krasseste, was die hatten, war Fingerabdrücke. Sobald du Handschuhe angezogen hast, Bruder, weg, safe. So, dann aber vielleicht noch so ein Haar. Dann nimmst du einfach ein Haar, hast du früh gemacht, hast du ein Haar von einem Nachbarn genommen, hast du dunkle Haare, nimmst du ein blondes, bringst es dahin, hast Handschuhe an, Alter, keiner. Ich finde das so krass, was heutzutage machbar ist, zum Glück.
Ja, das Gute ist ja, dass manche früher dann vielleicht auch schon mal so in weiser Voraussicht Sachen schön eingeschweißt haben, ne? Und aufbewahrt haben. Und durch diese ganzen Cold Case Units, die jetzt so aus dem Boden schießen, werden ja noch ein paar Fälle aufgeklärt, die auch 20 Jahre alt sind.
Das ist geil, ja.
Und ja, aber man muss sich das auch vorstellen. Das ist ja nicht nur dieses, es gab kein DNA und so, sondern es gab auch keinen PC und alles wurde mit Hand geschrieben. Das heißt, wenn die jetzt die Cold Case ErmittlerInnen da rangehen, die müssen machen das ja dann erstmal alles digital und wenn die dann nach Schlagworten suchen, finden die das, ne? Aber vor 30 Jahren, du konntest ja gar nicht nach Schlagworten suchen. Du musstest ja dann quasi die ganze Akte nochmal lesen und gucken, gab es da eigentlich schon mal irgendwie zu dem Thema was oder so? Also,
ja,
wie anstrengend.
Krass, ja. Voll, ja, also auch wenn so, man musste gucken, wenn zum Beispiel ein Serienkiller damals irgendwie von Bundesstaat zu Bundesstaat ist, konntest du nichts machen. Weil die eine Polizeibehörde nicht wusste, da wurde schon einer so und so gekillt und der Art. Da mussten die ja anfragen, extra. Und da war es keine zentrale Datei.
Ich denke aber auch, dass irgendwann Irgendwann werden die das wahrscheinlich auch über unsere Zeit sagen. Und sagen so.
Sagen, krass, was? Die hatten was, noch kein.
Ja. Das, was damals noch ging, als sie noch nicht Minority Report hatten.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass es immer noch ein paar Fälle gibt, wo dann Informationsaustausch verloren geht. Weshalb es auch manche TäterInnen gibt, die sich extra überlegen, das in einem anderen Bundesland zu machen. Hatte ich gerade erst erzählt. Der ist dann zum Glück trotzdem aufgeflogen. Aus anderen Gründen. Aber ja. In der DDR zum Beispiel, da gab es ja gar keine Morde. Oder nur ganz wenig, komischerweise. Ja. Das war eine schöne Staatsgeschichte. Bei uns mordet man nicht.
Das ist auch eine Möglichkeit, Verdrängung. In meiner Welt gibt es auch keine Morde, weil ich einfach kein True Crime schaue und höre. Aber ihr habt mich auf jeden Fall überzeugt, dass wenn, dann höre ich euch in Zukunft.
Wenn, boah, das ist, ich höre zwar auf jeden Fall nichts, aber wenn, dann jetzt euch.
Seid ihr damit in Köln auch bei eurer Tour?
Ja, möchtest du kommen? Möchtet ihr kommen?
Also Köln ja, gerne, nicht, aber sag Düsseldorf.
Du müsstest dann leider nach Düsseldorf. Dann sind wir raus.
Sorry.
Das können wir nicht machen.
Echt, kommt ihr nicht nach Köln? Wirklich nicht?
Wir waren in Köln.
Ach so, diese
aber
vier.
Aber jetzt machen wir Düsseldorf.
Ja, nee, wir kommen gerne. Wir kommen gerne. Ist Fussel auch da?
Nee. Da muss ich wirklich sagen, da ist mir die Gefahr zu groß, dass der entweder gekidnappt oder totgekuschelt wird. Also das fragen wirklich viele, ne? Aber der Hund, der ist ja auch so ein Misanthrop, so wie ich, und der kriegt die absolute Krise, wenn der da so viele Liebe entgegengebracht kriegt. Das mag der gar nicht.
Mord aus Liebe.
Das ist für den Hund auf jeden Fall echt sehr interessant.
Wird.
Ja, sehr interessanter Hund.
Soll ich den nochmal zeigen für die Menschen?
Ja, komm, zeig doch einmal.
Zeig nochmal für alle YouTube-Zuschauer. Ein bisschen Good-Hunde-Vibes von Fussel.
Mhm. Ich glaube, das wird jetzt klappen, dass man die Leute vom Podcast hier rüber holt, ne?
Ja, hol
es mal. Das ist ein Trick.
So kriegst du sie auf YouTube. Leute, wenn ihr auf Spotify hört, dann müsst ihr jetzt unbedingt... Trick.
Ihr müsstet jetzt nur nichts sagen und Paulina müsste was ins Mikro sagen, dass sie aktiviert wird.
Ah ja.
Ach so, ja, hier ist er. Guck mal.
Da ist er.
Da ist er. Oh. Er so, tötet mich. Seht ihr, was ich über mich ergehen lassen muss? Ja. Nee, also der ist nicht mit dabei, aber wir kommen gerne.
Fusselbester.
In alle Städte ohne ihn.
Ja, cool. Ja, dann sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr in Düsseldorf seid. Danke für die Einladung, danke für die Zeit heute und die
interessanten Phil, du musst auch keine Angst haben, weil an unserem Podcast ist ja das Schöne, wir führen erstmal sanft ein und wir führen dich da auch wieder raus. Wir nehmen dich also an die Hand. Du wirst nicht einfach mit einem Kackgefühl entlassen.
Ja, und man sagt ja auch so bei Ängsten, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich denen stellt. Insofern ist das dann vielleicht bei euch genau richtig.
Therapie. Therapeutin. Ja,
also so wie Paulina das gerade beschrieben hat, klang das auch einfach so richtig mörderisch. Du wirst langsam da reingeführt.
Ich möchte nur seine Angst töten.
Und du musst auch keine Angst haben. Und hier habe ich einen echten Hasen.
Nee, also ich cool, vertraue euch mal. Wir spielen ja gerade keinen Werwolf.
Ja, aber wir spielen Among Us spielen wir mal. Da laden wir noch ein paar Leute ein und dann, wenn ihr Bock habt.
Jo.
Cool. Danke, cool. Laura. Danke, Paulina. Danke, Fussi.
Danke.
Sehr gerne.
Und
gerne.
Danke für die Boy. Und danke, das Ding, für Deep und Dumm, den Podcast.
Und heute danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren und bis nächste Woche. Tschö mit Ö.
Ciao.